Das war ein unbeschreiblich schöner Tag, den wir heute erlebt haben, dort oben im Erzgebirge. Aber was mich so interessiert, Ihnen zu begegnen und immer wieder das zu hören, wie das Wort Gottes in Ihrem Leben Wurzel geschlagen hat. Das ist toll. Was hier im Erzgebirge geschehen ist, selbst in dunkelsten Tagen, Reich Gottes gebildet und was Christus gewirkt hat, bis hinüber dann in die Tschechei und alles, wollen wir auch heute Abend wünschen. Wir lesen als Abschnitt aus der Bibel, Thema Ich kann nicht, wie ich will, Markus 5. Markus 5. Jesus und seine Jünger kamen ans andere Ufer des Sees Genezareth in die Gegend der Gerasener. Das ist die Stadt Gerasa. Das war Heidenland. Dort wohnten Nicht-Juden. Spielt nachher noch eine wichtige Rolle. Das waren meist pensionierte Soldaten der römischen Armee, die dort angesiedelt wurde aus allen verschiedenen Völkern, aber Nicht-Juden. Und dort ging Jesus hin. Als Jesus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen. Und die Felsen zerrieben unheimliche Kräfte. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht in den Grabhöhlen. Und auf den Bergen schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor Jesus nieder. Und schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte zu ihm gesagt, fahre aus, du unreiner Geist, von den Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sprach, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort in den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Sehen Sie, das Heidenland war, Juden essen kein Schweinefleisch. Aber dort in diesem Heidengebiet wurden Schweine gezüchtet. Eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000. Und sie ersoffen im See. Und die Sauhirten flohen und verkündeten das in der Stadt und auf dem Lande. Und die Leute gingen hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, wie er da saß, begleitet und vernünftig, den, der die Legion unreiner Geister gehabt hatte. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, was mit dem Besessenen geschehen war und das von den Säuen. Und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Und als Jesus in das Boot trat, bat ihn der Besessene, dass er bei Jesus bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den Deinen, und verkündige ihnen, welch große Wohltat dir der Herr getan hat und wie er sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an in den 10 Städten, das ist auf Griechisch Dekapolis, 10 Städte, das ist auch so in den Karten eingezeichnet, die Gegend von Gerasa, auszurufen, welch große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Jetzt muss ich Ihnen zunächst einmal sagen, dass es mein größter Wunschtraum wäre, diese Welt zu verändern. Es wird ja heute auf Schritt und Tritt als Parole ausgegeben, du kannst die Welt verändern. Das wollte ich so gerne. Es gibt eine große Hilfsorganisation, die macht große Plakate auf den Bahnsteigen. Du kannst die Welt verändern. Wird vorgeschlagen, man soll ein Patenkind annehmen und monatlich einen Geldbetrag überweisen. Wenn es so einfach wäre, wäre ich ja froh. Ich wollte so gern die Welt verändern. Wie oft bin ich mit Menschen zusammengekommen und die Ehe brach auseinander. Reizende Kinder. Und dann hat man mit dem Mann gesprochen, mit der Frau gesprochen. Warum gehen die auseinander? Warum streiten die? Und man hat mit allen Methoden versucht, dieses Unglück auch wegen der Kinder wegzuhalten. Und ich konnte niemanden verändern. Was habe ich da schon probiert? Auch in den Christengemeinden. Ist doch schrecklich. Und die gehen auseinander. In Stuttgart hat es so viele Treppen. Da laufe ich die Treppen bei uns runter, wo wir da wohnten. Am hellen Vormittag, 23:30, da sitzen 15-jährige Kerle und spritzt sich seine Drogen. Ich habe gar keinen Mut mehr gehabt. Sonst hätten ja schütteln müssen und gesagt, du machst doch deine Gesundheit kaputt, bist du Wahnsinn. Aber ich gesagt, du erreichst ja nichts. Der würde sagen, alter dummer Mann, was willst du von mir? Ich wollte doch was tun gegen die Kriege in der Welt. Ich wollte das doch stoppen in Nahost, diese Bombardements, diese Raketen von Gaza und Südisrael. Wo wirst du hinsehen? Ich wollte doch das stoppen, der Zerfall des Euros, der die Armen noch ärmer macht, die um ihr Sparguthaben bringt und die Lebensversicherung kaputt macht. Ich wollte doch überall, es gibt so viele Stellen, wo ich etwas erreichen wollte und ich kann gar nichts erreichen. Ich stoße immer an meine Grenzen. Ich kann gar nicht viel machen. Die jungen Leute gehen aus dem Weg, die hören nicht auf mich. Aber das Schlimmste in meinem eigenen Leben, wollte ich so viele Dinge anders machen. Ich wollte gern ein reines Leben führen. Ich wollte gern niemand auf den Keks fallen. Ich wollte gern meinen Kindern zur Freude leben, meinen Enkelkindern. Ich wollte doch Gutes verbreiten und ich merke immer wieder, das gelingt gar nicht. Da kommt aus meinem Leben was ganz anderes raus, was ich gar nicht will. Und das sind Spannungen und Streit und Missverständnisse. Jetzt ist es toll, was die Bibel erzählt. Da war gerade ein ganz tolles Wunder passiert. Ein tobender Sturm. Das ging ja gerade voraus, dort im Markus-Evangelium, die Verse vorher, wenn Sie es angucken. Ein wahnsinniger, wütender Sturm. Und die ganzen Naturkräfte waren losgebrochen. Ein Orkan über dem See Genezareth. In diesem Kessel, wo der See Genezareth drin ist, toben diese Naturgewalten sich aus. Und die erfahrenen Fischer, die ja da aufgewachsen waren, die kannten das. Und die waren plötzlich am Ende. Und sagten, wir sind verloren, wir gehen unter, unser Kahn ist in Not. Und sie schrien um ihr Leben. Und dann steht Jesus in diesem schwankenden Kahn und spricht nur Schweig und Verstumme. Und diese ganzen Naturgewalten legen sich und es wird ganz still. Jesus hat Macht über die Chaosmächte der Natur. Jesus kann mit seinem Wort gebieten. Jetzt sind wir gespannt. Da bahnt sich ja die nächste Katastrophe an. Da ist ein Mensch. Ist überhaupt noch ein Mensch? Sie haben das ja auch schon erlebt, dass es ganz schreckliche Entwicklungen in einem Menschenleben geben kann. Dass Menschen ihre Würde verlieren, die Schönheit der Schöpfung und ihr ganzes Leben sich umdreht und sie plötzlich zu einer Qual werden für die ganze Umgebung. Und was man da plötzlich sieht, ist das überhaupt noch ein Mensch? Äußerlich trägt er noch die Spuren eines Menschen, aber er ist zerrissen und zerrieben und er wütet in einer ungeheuren Kraft. Es sind ihm übermenschliche Kräfte gegeben, aber wendet sie nur gegen sich selber an, was da steht. Er war mit Fesseln gebunden, aber diese Fesseln zerrissen. In diesen ganzen Kräften, er hat sich geschlagen, bis er blutig war mit Steinen. Er läuft nackt durch die Gegend, er wohnt in den Grabhöhlen. Was ist das? Ist der geisteskrank? Ist der verrückt? Was sind denn das für unheimliche Mächte, die in einem Menschengebiet, in einem Menschen wüten können? Und das da drüben in diesem lieblichen Gebiet sind ja viele Israel-Touristen unter uns, die kennen das ja von ihrer Schiffsfahrt auf dem See Genezareth. Wenn man da hinüberblickt zu den Golanhöhen, da waren dieses Gerasa, da kann man ja heute noch hingehen, da sieht man noch die Spuren dieser Kirchen, Wallfahrtskirchen, die später in Erinnerung an diese Geschichte gebaut wurden. Und dort drüben, wo diese Söldner angesiedelt waren, da lebte dieser Mann. Unheimlich, die Leute sind aus dem Weg gegangen und sagten, Kinder, weg, weg, ihr könnt alle nichts machen, da passiert noch ein schlimmes Unglück und man kann nichts tun. Eine Unruhe, die in ihm tobt, wir kennen alle die Symptome, bloß nicht alle auf einem Haufen. Wir kennen sie, wie die unser Leben plagen können und zerreißen, dass man sich selber anklagt, dass man verzweifelt, dass die Seele plötzlich gar nicht mehr da ist. Ein innerer Zwiespalt, wie wenn die Hölle in einem Menschen Platz gefunden hätte. Und jetzt passiert das Wunderbare. Als Jesus da ist, noch ganz weit weg, da erkennen diese unheimlichen dämonischen Höllenmächte Jesus in ganzer Klarheit. Sie wissen, dass das ja heute in der Christenheit gar nicht klar ist, wer Jesus ist. Ist ja leider nicht klar. Aber der Teufel weiß, was los ist. Diese Höllenmächte sagen, du bist Jesus, Sohn Gottes des Allerhöchsten. Völlige Klarheit. Und sie ahnen, wer Jesus ist. Und dann kommt die Bitte, quäle mich nicht. Ja, natürlich. Diese unheimlichen höllischen Mächte haben eine Todesangst vor Jesus und seinem gebietenden Wort, vor dem sie sich beugen müssen und vor dem sie weichen müssen. Das Erschütternde ist ja, dass dieser Mann und diese Mächte sich gefallen in ihrer Rolle, in ihren zerstörerischen Mächten. Und wo sie mit Menschen zu tun hatten, in denen das Böse so herausgequollen ist, die sich wehren gegen alle Heilung, gegen alle Hilfe, die man ihm geben will. Und das ist so zwiespältig. Einerseits schreit er nach Erlösung, nach Befreiung, auf der anderen Seite sagt, ich will das gar nicht haben. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Jesus nicht nur der herrlichste Name in der Welt ist, der Name, vor dem sie einmal alle Knie beugen, sondern dass Jesus auch der gehassteste Name in der Welt ist. Bei all den Menschen, die das Evangelium von Jesus ablehnen. Die werden allergisch. Sag, fang du noch einmal mit deinem Jesus an. Ich will ihn nicht. Und gerade Leute, die ihn bräuchten, die ohne ihn gar nicht mit ihrem Leben zurechtkommen. Und da bricht das aus diesem armen, geplagten, gebundenen, besessenen Mann heraus. Lass mich doch in Ruhe. Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie das Neue Testament lesen, werden Sie immer darauf stoßen, dass Jesus vom Teufel gesprochen hat. Es gibt die Macht des personifizierten Bösen. Jesus sagt, da durchwandert der Teufel öde Stätten. Und er will in deinem Herzen wohnen und dich regieren. Und Sie haben das schon erlebt, nicht bloß im Gespräch mit jungen Menschen und mit anderen Menschen, sondern ich verstehe mich selber nicht. Warum ich das getan habe, das hat mich geritten, das hat mich getrieben. Wir können das alle aus unserem Leben ja sagen. Wie das in unserem Leben war. Ich kann nicht, wie ich will. Keiner will das Böse und doch ziemlich unser Leben voll davon. Wir werden mit unheimlichen Gedanken geplagt und hinuntergezogen in diese unheimlichen Dunkelheiten. Das ist eine Realität und ich kann das gar nicht steuern. Warum eigentlich kann ich nicht, wie ich will? Warum kann ich eigentlich nicht, wie ich will? Das ist ein ganz schwieriges Thema im Augenblick. Die Reformatoren haben ja uns die wichtigsten Leitsätze des Glaubens im Katechismus festgelegt. Luthers Katechismus, das müssen Sie auswendig kennen. Etwa die Lehre vom Heiligen Geist. Aber im Heidelberger Katechismus steht was ganz Wichtiges drin. Das ist für die reformierten Kirchen damals von der Kurpfalz in Heidelberg geschrieben. Da steht drin, wir sind von Natur geneigt, Gott zu hassen. Wir haben gar nicht das fromme Herz. In uns ist eine Leidenschaft gegen Gott. Das können Sie ganz einfach ausprobieren. Wenn Sie sich hinsetzen wollen und beten, dann stürmen alle Gedanken durch Ihren Kopf. Alles wird plötzlich wichtig. Jetzt soll es runter Mülleimer füllen und jetzt soll das noch erledigen, deine Hände waschen und noch was festmachen und Kaffee trinken. Und dann ist auf einmal die Zeitung da. Wir haben in uns eine Kraft, die uns immer wieder wegzieht. Immer wieder wegzieht von Jesus. Und die uns in Dinge hineinzieht, wo wir gar nicht hinwollen. Werden wir getrieben. Ganz schlimm ist es mit der Lust. Ach, das ist doch toll, dass Gott uns die Lust gegeben hat. Dass wir Dinge empfinden können, dass ihnen ein schönes Mittagessen schmeckt. Und dass sie sich freuen können an dem Schönen mit den Augen. Aber es ist interessant, dass wir hineingetrieben werden. Sie erleben das ja wieder, wenn sie mit anderen Menschen zu tun haben, wie die uns treiben, wo ganz anders sind. Wir sind von Natur geneigt, Gott zu hassen. Jeder christliche Bürger sagt, das stimmt doch bei mir gar nicht, ich bin doch ein guter Mensch. Ich kann doch tun, was ich kann es nicht. Ich erinnere mich noch, als die große Studentenrevolte, was hat mich auch geprägt, weil ich damals ein junger Mensch war, in den 68er Jahren, die bei uns im Westen ungeheuer wilde Jahre waren, mit der aufrührischen Jugend, dass das ja alles entstanden, dass die Eheordnung zerbrochen war. Vorher gab es noch die Staatsordnung und sogar bis, da war Ehebruch sogar noch strafbar im Strafgesetz. Das hat unsere Moral noch geprägt, war alles zerbrochen. Werft das doch alles weg. Und damals ist ja ein wunderbarer geistlicher Aufbruch bei uns geschehen, damals im Westen. Wunderbar, wie Gott Erweckung schenkt. Und da hat Gerhard Schnitter ein Lied gemacht für das Eidlinger Pfingstjugendtreffen im Anklang an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der von zu Hause weggeht und in die Welt und mit Saus und Braus das große Erbe durchbringt und sein Leben verschleudert. Das geheißen, Freiheit ohne den Vater ist nur eine große Illusion. Einer knechtet uns immer. Wirklich frei macht nur Jesus, Gottes Sohn. War für uns so eine Parole. Wenn du von Jesus weggehst, dann läufst du genau hinein in diese Mächte und Gedanken, diese teuflischen Mächte, die dich reiten. Du merkst es am Anfang gar nicht. Erst wenn du ganz tief drin steckst und die Not so riesengroß wirst und nicht mehr rauskommst, aus den Bindungen der Sucht und aus den Schmutzgedanken deines Lebens und aus der Isolierung, und wenn alles zerbrochen ist in deinem Leben, wie es beim verlorenen Sohn ja war, dann kommt es auf einmal, ich muss doch wieder zurück. Wirklich frei macht nur Jesus, Gottes Sohn. Ich kann nicht, wie ich will. Ganz wichtige Erkenntnis. Ich kann nicht gut sein mit meiner eigenen Willenskraft. Ich breche ein. Das ist das Tolle in der Bibel. Man kann es einmal, die Bibel handelt da nie theoretisch drüber. Da war ein strahlender junger Mann, sportlich und aktiv, mit einer übermenschlichen Kraft begabt. Wenn es darum ging, so ein Klavier ins nächste Zimmer zu tragen, das hat er allein geschafft mit seinen überstarken Kräften. War Simson. Und da steht drin, er sollte Heiland fürs Gottesvolk werden. Ein Retter. Die waren immer wieder bedrängt von den Feinden. Aber der Simson war so erbärmlich schwach. So erbärmlich schwach. Wenn er ein Mädchen gesehen hat. Und als er sich sagte seinen Eltern, ich habe mich verlobt, sagen die Eltern, ja du, passt die zu dir? Ist die auch wirklich eine gläubige Frau? Sagt er, sie gefällt meinen Augen, ist ein Rasseweib. War für ihn alles. Und er ist immer tiefer in die Not hineingekommen, bis er zum Schluss im Schoß der Geliebten liegt, der Delila. Ach, was sind wir Männer doch dumme. Charakter. Er sagt, die Simsönle, und streichelt ihm über die Haare. Und er hat ein paar Mal versucht, ihn an die Philister auszuliefern. Und jedes Mal fällt er wieder rein. Und da verrät er ihr das Geheimnis seiner Kraft, dass er ein Gottgeweihter ist. Erschütternd. So eine Geschichte, nicht bloß für uns Männer. Sie merken, viele Frauen in der Gemeinde, sie sagen immer, das ist ein Problem der Männer, das ist bei uns Frauen doch genauso. Und es ist eine Geschichte für junge Leute. Wo der mächtigste Mann der Vereinigten Staaten von einer Praktikantin ausgenommen wurde. Die ganze Welt hat die Geschichte gehört. Und war einer der mächtigsten Männer des amerikanischen CIA mit seiner Liebesaffäre. Mensch, sind wir alle so schwach, die wollten das doch alle nicht. Und vor der Welt lamiert. Und jetzt kehr doch mal in dein Herz hinein. Merkst doch mal, wie schwach wir sind. Und der Teufel zahlt immer mit Falschgeld. Der müsste eigentlich seine Kunden befriedigen und sagen, wer auf meine Parolen hört, der wird befriedigt. Am Ende sind sie alle die Betrogenen. Vor der ganzen Welt lächerlich gemacht. Der Teufel zahlt mit Falschgeld. Keine Sünde befriedigt, gar keine. Kein falsches Geld in deiner Tasche, keine Lüge. Und wenn sie noch so bedrängender Not gesprochen wurde, macht dein Leben wirklich frei, sondern sie belastet dich. Jede Sünde deines Lebens ist ein Betrug, weil der Teufel mit Falschgeld bezahlt. Und es ist nur der Ausdruck unserer erbärmlichen Ohnmacht. Wir konnten gar nicht anders, wir waren getrieben. Ich bin ja so froh, dass das nicht nötig ist, dass ich mein Inneres offenbaren muss. Es gibt Gott sei Dank eine Diskretion. Auch der neben Ihnen sitzt, muss nicht wissen, was die große Not Ihres Lebens ist. Aber dass ausgerechnet der David, der beste Psalmensinger aller Zeiten, der höchste Lobpreismann aller Zeiten, ein genialer König ohnegleichen, das ertragen hat, dass das veröffentlicht wird vor der ganzen Welt, vor allen Generationen, seit 3000 Jahren. Wie erbärmlich schwach er war, als die Bathsheba, das sich im Bad bewegt hat und vergessen hat, die Vorhänge zuzuziehen. Und dann waren die Sicherungen durchgebrannt. Beim David, ein Gottesmann, dem können Sie sich gar nicht messen. Ich kann nicht, wie ich will. Ich kann nicht selbst der Sünde steuern, heißt in einem Lied. Ich kann nicht selber das steuern. Aber es ist so wunderbar im Evangelium, Jesus kann. Und Jesus will und Jesus hat Macht. Und das ist doch die Geschichte hier. Jesus braucht nur ein Wort sprechen, weiche. Der größte Völkermissionar aller Zeiten, Apostel Paulus. Wollen habe ich, aber vollbringen das Gute, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht. Ich bin gebunden, ich bin gezogen wie mit 1000 Seilen. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leibe dieses Todes? Kennen Sie das? Das ist die Not eines Christen und erst da kann er Jesus erkennen. Wenn er einmal entdeckt hat und der Geist Gottes ihm aufgedeckt hat, wie wir drinstecken in unserer ganzen verkehrten Art. Und ich danke Gott durch Jesus. Jesus ist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Das müssen Sie heute Abend hören, dass Jesus, wenn Sie ihn suchen, alle Ketten bei Ihnen durchschneiden will. Und das tut er und das will er tun, wo wir uns vor ihm beugen, unser Herz ihm öffnen und ihn einziehen lassen in unser Leben. Das können Sie bei all den Gestalten der Bibel erzählen und das ist eine Not, die wir gar nicht überspielen müssen, sondern sagen, das ist der Eingang zum Evangelium, um Jesus zu entdecken. Und zwar immer neu. Seine ganz große Not, dass auch bei den gestandenen Christen, selbst nach Jahrzehnten treuer Bibellese und Jesus-Nachfolge, immer wieder die Sünde durchbricht. Und da kann man nur eins tun, wie es Ludwig Hofer gesagt hat, zu Jesus fliehen. Der macht die Gescheiterten und die Kriminellen und die Gangster macht er selig. Unter denen will ich auch sein. Ich kann mich nur an diesen Jesus hängen, weil der stärker ist als alle unheimlichen Mächte, die in meinem Leben wüten. Ich brauche einen starken Heiland, einen starken Retter. Und dieses ist die herrliche Botschaft dieser Geschichte, dass Jesus auch einen solchen Mann ganz neu machen kann. Und das ist eigentlich das, was heute Abend, da könnten viele jetzt heute Abend vortreten und das erzählen. Und das war oft bewegend, wenn dann Leute in der Gemeinde gesagt haben, ich muss das sagen, was in meinem Leben geschehen ist, das ist so wunderbar. Jesus hat mich herausgeführt aus der Dunkelheit, aus der Not meines Lebens, hat mich frei gemacht von der großen Last. Ich habe es bei ihm ausgesprochen. Das ist so wichtig, dass wir es bekennen, bereuen, hassen und lassen und dann sagen, Herr, es ist mir leid. Und dann Jesus in unser Leben aufnehmen, dass er die Mitte bei uns ist. Es ist interessant, dass ja der Apostel Paulus das immer wieder benutzt in seinen Briefen, das in Jesus sein, in ihm leben, mit ihm leben, dass ich mit ihm so fest verbunden bin. In allem, was ich tue, dass er mein Herz besitzt und nicht mehr ich mich bestimme, sondern er mich bestimmt, weil er stärker ist als alles, was mein Leben zerstören kann und zerstören will. Und das ist eine frohe Botschaft. Erschütternd, dass die Leute so erschrocken sind. Das ist in der Tat so. Man kann sich so gewöhnen an die schreckliche Macht der Sünde, die in unserem Leben tobt, dass man das für ganz selbstverständlich nimmt. Aber wenn plötzlich einer frei wird, da horchen die Menschen auf, das gibt Unruhe. Wenn einer sich bekehrt, wenn einer sein Leben Jesus gibt, da geht die Unruhe los, der Widerspruch, die Feindschaft, überall, es sind Rumoren. Die Leute bitten Jesus, er solle weggehen. Da gibt es Unruhe im Jugendkreis, in der Gemeinde. Wenn einer anfängt, mit Jesus das neue Leben zu ergreifen. Aber so wichtig, wie der Mann plötzlich da sitzt und aus einmal kommt aus diesem Menschen wieder die ganze Schönheit der Schöpfung Gottes zum Vorschein. Er sitzt da, hört zu, ein Mensch. Ein Mensch, mit dem man reden kann. Ich bin einmal auf einer dieser Reisen, wir haben immer diese kleinen, mutigen Evangelisationsgruppen der dritten Welt gesucht, die oft allein standen und auch keine Unterstützung hatten. Und da hat einer mir einen Tipp gegeben, du musst mal in Santiago de Chile, eine 4-Millionen-Stadt, musst du mal eine Gruppe sehen, da gibt's Frauen, die nehmen sich der rauschgiftsüchtigen Kinder an. Bei uns meint man ja oft, die Straßenkinder, das seien flötenspielende Engel, und die wissen gar nicht, das sind die 9- und 10-jährigen Kinder. Die sind in allen Formen der Kriminalität schon geschult. Die haben alle Formen der Prostitution schon durchlebt mit 9 und 10 Jahren. Wenn Sie in die Gesichter sehen, das ist so erschütternd, diese Kinder, weil sie sagen, die können sie gar nicht mehr rehabilitieren. Und das in der Nähe der Müllkippe von Santiago de Chile sind es Frauen, die haben ein altes Haus, einfach Frauen aus den Gemeinden, getrieben von der Liebe von Jesus. Und die sagen, wir machen eine Anlaufstelle für diese Kinder. Und ich sage, gelingt euch das? Ihr habt doch gar keine Fachleute und keine Psychologen. Und sagen, wir können das von Jesus sagen. Und das Wunder passiert, dass Jesus ganz viele frei macht. Wir schließen nicht mal nachts ab, darf jeder abhauen. Wir zwingen niemanden da zu bleiben. Und dann zeigen sie mir an der Türe, haben sie ein großes Plakat hingehängt. Da haben sie so mit einfachen Farbstiften, wie das so ungelenke Hausfrauen machen können, hingeschrieben, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, Jesus. Sonst, wenn ein Kind kommt, stehen wir dahin und sagen, hast du das gelesen? Jesus sucht dich, Jesus liebt dich. Und dann erzählen sie von Jesus. Und erleben, wie diese ganz schrecklich verzerrten Gesichter dieser Kinder heil werden unter der Liebesmacht von Jesus. Wissen Sie, dass das stimmt, was Tirfstegen sagt, ich bete an die Macht der Liebe. Dass eine solche Kraft ist, dass der Teufel mit all seinen dämonischen Einflüssen aus seinem Leben weichen muss und keine Kraft mehr hat. Lassen Sie sich treiben von dieser großen Liebesmacht von Jesus, damit sie endlich ihren Geiz überwinden und den Zorn, den Jähzorn und alles, was in ihrem Leben ihnen zu schaffen hat, sich treiben von dieser Jesusliebe. Das muss ihr Herz erfüllen. Ich kannte eine liebe Oma, die hat die große Not um ihren Enkel getragen. Die Mutter war schwer krebskrank in den wenig über 40 Jahre alt, eine Kinderschar, 4 Kinder und der Älteste, 15-jährig. Die Mutter konnte nichts mehr für ihn tun. Und immer abends ist er weg und irgendwann spät nachts betrunken zurück und mit 15 Jahren im Alkohol zugesprochen. Und die Oma, die war verzweifelt, eine fromme Beterin. Und sie hat mich angeschrieben und die Not geschildert, da beten Sie doch für meinen Enkel. Und wenn ich, als dort oben vorbeikam, es lag in der Strecke, wenn ich zu anderen Diensten gefahren bin, sie hatten so ein Quartier angeboten, hat sie immer gesagt, aber Jesus lässt meinen Enkel nicht los. Eines Abends geht er noch mal ins Krankenzimmer, der Mutter hinein, die schon sehr schwer von der Krebserkrankung gezeichnet war und bettlägerig war. Und die Mutter sagt, du, gehst du noch mal weg, trink doch nicht so viel. Und er schreit ihn, geh doch dich einen Dreck an, halt deinen Mund und haut ab. 3 Tage später, als er wieder nachts heimkommt, laufen die Geschwister alle traurig, um so was denn los? Die Mutter ist gestorben. Und er hat die schreckliche Schuld auf seinem Rücken. Wissen Sie, was er gemacht hat? Hat sich den Neonazis angeschlossen. Springerstiefel. Er kam nicht mehr nach Hause. Hat die starke Gruppe gesucht. Und dort in der Stadt war er der große Mann. Und dann ist er aufgetreten. Dann sind sie marschiert. Und er war auch stark. Immer wieder haben wir die Oma gefragt. Das hat sich Monat um Monat hingezogen. Sie hat gesagt, nur die Jesusliebe kann ihn ziehen. Nichts sonst. Ich kann nur beten. Und dann klingelt es nachts um 8:45. Und da steht die ganze Gruppe der Neonazis vor dem kleinen Häuschen, wo oben die Oma wohnt. Ich sage, was wollt ihr? Hast du kurz Zeit für uns? Da kommen sie alle mit ihren Springerstiefeln. Ich sage, Oma, ich habe meine Freunde mitgebracht. Wir wollen wissen, ist das wirklich wahr mit Jesus? Und dann erzählt diese Oma, wie sie tief in der Sünde gebunden war und wie sie Jesus gefunden hat. Und sie hat nur Liebesworte gesagt, kein Vorwurf, kein Tadel, kein Besserwissen, kein Gesetz. Und der Enkel hat sich bekehrt, so gründlich. Wie wir das letzte Mal vorbeikamen, es war an der Adventszeit, da hat er Straßeneinsätze gemacht mit seinen Freunden. Und dann haben sie Weihnachtsgeschichte vorgespielt und haben den Leuten gesagt, wie wichtig Jesus ist. Das ist das Wichtigste in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Ein Mann, der getrieben war zur Evangelisation, weil Jesus ihn freigemacht hat. Und das ist so wunderbar, dass man das erleben darf bei so vielen Situationen. So sind sie doch selber von Jesus gefunden worden. Und ihr Leben wird doch nicht neu. Das ist ein großer Irrtum von uns Christen, dass wir meinen, mit Gesetzesverordnung, reiß dich zusammen, wenn du willst, kannst du, stimmt doch gar nicht. Wie können wir unseren Kindern so dumme Sätze sagen, wenn du willst, kannst du, stimmt doch gar nicht. Erzählt ihnen doch, dass wir ohne Jesus Kandidaten der Hölle sind. Und wir brauchen täglich diese Hand, die uns hält. Und wir brauchen das immer wieder, dass er unser Herz erneuert. Und wenn Jesus nicht ganz tief fest verankert in unserem Innern sitzt, können wir in die schlimmsten Sünden fallen. Das ist alles Bewahrung, unverdiente Bewahrung. Und wir sind gar nicht besser als die anderen. Ach, das ist so schön, wenn wir mit der Gruppe im Schwarzen Kreuz in der Justizvollzugsanstalt Heimsheim sitzen, dass dort an der Autobahn Karlsruhe, Stuttgart, so ein Wäldchen drin. Ein wunderbarer Bibelkreis. Aber die Männer sagen immer, wenn wir rauskommen, wird es besser, wird gar nichts besser. Nur wenn du dich gründlich Jesus verschreibst mit deinem ganzen Leben, wenn er dein Herr wird. Und wenn er dein Leben in der Hand hat, nur dann, ich kann auch nicht anders. Und ich bin nicht besser als du. Ich habe bloß mehr Bewahrung gehabt als ihr. Darum sitze ich nicht hier drin, sondern draußen. Aber das Wunderbare, dass du das erleben kannst, dass Jesus frei macht von diesen zerstörerischen Kräften, die in unserem Leben wüten und die uns zerstören. Das ist so toll, dass der Apostel Paulus das in eine einprägsame Form gebracht hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ohne Jesus nichts und mit ihm ganz viel. Und das ist so wunderbar, dass wir das den jungen Leuten erzählen dürfen, unseren Kindern erzählen dürfen. Und sagen, sonst breche ich ein, sonst bin ich verloren und kann das gar nicht machen. Ich muss mich ganz Jesus ausliefern und ihm gehören. Ach, was ist das oft für eine schreckliche Quälerei in den christlichen Gruppen, dass man meint, mit Vorschriften und mit Gesetzen und Verordnungen und mit auf die Pauke hauen und dann andere verdonnern. Einzig zieh das, du musst die Kraft von Jesus erfahren. Bei mir in Stuttgarter Gemeinde ist eines Tags ein Student aufgetaucht, der in Stuttgart-Hohenheim an der Uni Landwirtschaft studiert hatte. Und man hat ihm sofort angesehen, ein wahnsinnig depressiver Mensch. Und dann hat er rausgerückt, dass er durch Schuld seines Lebens beim Verkehrsunfall schuld war, dass ein Mensch ums Leben kam. Und er war schier zerbrochen an der unheimlichen Schuld. Und wir haben davon gesprochen, Jesus macht dich frei und hol dich heraus aus diesen unheimlichen Mächten der Depression. Es war ein langer Kampf, sich ganz Jesus auszuliefern. Damals hat eine Tante dieses jungen Mannes mich besucht und gesagt, wenn der wirklich Jesus annimmt und Jesus Herr seines Lebens wird, dann ahnen Sie nicht, was aus dem Leben wird. Der hat einen frommen Großvater, der hat eine Segenswirkung entfalten, das wird bei dem auch passieren. Willi hieß er. Und dann war es wunderbar, hat sich bekehrt. Und da kam die Freude aus allen Knopflöchern durch. Und dann ist er in den Missionsdienst gegangen, zuerst nach Nigeria und dann ist er in den Entwicklungsdienst gegangen. Und dann hat er sich zur Verfügung gestellt, für die Bundesregierung nach Afghanistan zu gehen. Und dann hat er dort unten Genossenschaften aufgebaut und die afghanischen Männer haben gesagt, wie der mit den Frauen arbeitet, das ist so genial. Und die von der Regierung sagten, das ist ein brillanter Netzwerker. Das ist unser Willi Ehret. Das ging ja durch alle Zeitungen und Fernsehen durch, der vor einem Jahr in Afghanistan als Entwicklungshelfer ermordet wurde. Und als ich ihn beerdigen musste, hat seine Frau, die in Malawi als Missionarin weiterblieb, gesagt, wir machen einen großen Tag für Jesus draus. Das war das Geheimnis dieses Lebens. Er hat einer die Befreiung durch Jesus erlebt. Und hat erlebt, wie unser Leben noch einmal gebraucht werden kann und zur Freude kommt und in eine Harmonie kommt. Und dann haben wir bei der Beerdigung diese Siegeslieder gesungen. In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden. Das ist doch die Freude unseres Lebens, die wir ergreifen dürfen, jeden Tag neu und darin stehen dürfen. Eine wunderbare Nachricht, dass Jesus uns diese Befreiung schenkt, dass sie dir gegeben ist, dass Jesus dein Leben erneuern will, dass deine Ehe neu werden kann, dein Verhältnis mit deinen Kindern, dein gespanntes Familienverhältnis mit deinen Geschwistern, was das war mit dem Streit übers Erbe und wo überall die Spannungen liegen. Jesus kann neu machen. Jesus kann uns herausholen aus all diesen schrecklichen Gebundenheiten unseres Lebens. Und da können wir nur bitten, Herr, mach aus meinem Leben etwas zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Wir wollen noch beten. Herr, da finden wir uns wieder, auch in diesem schrecklichen Bild dieses Mannes, der so gebunden war und im Zwiespalt war und zerrieben, zerrissen. In uns toben auch all diese Mächte und wir spüren die Versuchung des Teufels, der uns binden will. Ja, du musst uns ganz frei machen, du musst uns heilen und du musst unser Herr sein. Du bist stark genug, um auch unser Ich zu bändigen. Und wir wollen unser Ich von dir kreuzigen lassen, damit du in uns regieren und uns bestimmen kannst. Und damit wir dir zur Ehre leben können. Mach aus uns etwas zum Lobe deiner Herrlichkeit. Amen.